Haben Sie in den letzten Tagen mal rausgeschaut? Kann man das wirklich Tag nennen? Wenn Sie Optimist sind und Ja sagen, okay, gut so. Wenn Sie nicht einfach warten wollen, bis ein Rentier um die Ecke biegt, der Nikolaus Sie holt oder es wieder länger hell sein wird, dann sollten Sie unseren Tipp befolgen. Machen Sie die grauen Tage bunt und erlebnisstark mit Büchern. Wie das geht? Das Geheimnis heißt Lesen.
Herzlich willkommen im Osten. Die Sonne geht bald unter und dann sieht es wieder so aus, als ob sie überhaupt nie aufgegangen wäre. Aber bald ist Weihnachten, die Tage sind kurz und wenn Sonnenuntergang ist, dann bedeutet das ja nicht, dass da hinten in der Europäischen Zentralbank tatsächlich die Zombies hausen. Und auch nicht, dass hier im Osten, also im Osten von Frankfurt am Main, Untergangsstimmung wäre. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns auf gute Bücher und gute Gespräche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Osten. Herzlich willkommen zu Hause, wo auch immer, an den konventionellen Fernsehern oder zu jedem Ort und jeder Zeit in unserer Dreisat-Mediathek. Wir sind's von der Dreisat-Buchzeit mit 4 Büchern und 4 Buchtipps. Und bitte begrüßen Sie jetzt das bewährt eloquente, charmante und ebenso kluge wie belesene Trio. Sandra Kegel, Germanistin, Romanistin, Redakteurin für Literatur und literarisches Leben im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Katrin Schumacher, Literaturkritikerin, Jurorin, Redaktionsleiterin bei MDR Kultur, zuständig für Literatur, Film und Bühne. Und Barbara Finken, Professorin für Allgemeine Literaturwissenschaft und Romanische Philologie an der Universität München. Und damit Sie nicht mitschreiben müssen, Bücher und alles weitere zur Sendung finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite dreisat.de/Buchzeit. Und damit gleich... Und damit gleich zu unserem ersten Roman, Juli C., Leere Herzen, erschienen bei Luchterhand. Juli C. hatte ja gerade einen großen Erfolg mit ihrem Roman Unter Leuten. Das neue Buch, Leere Herzen, ist auch ein Gesellschaftsroman im Gewand von Science Fiction und ist, oder sehe nur ich das so, noch zynischer und härter als Unter Leuten.
Unter Leuten ist schon anders erzählt, weil er natürlich in epischer Breite ein Dorfroman multiperspektivisch erzählt, eine ganze Welt erzählt in einem Dorf. Und das ist auch mit sehr viel Humor erzählt. Und hier, wir haben es ja schon mit einem Vorwort mit einem Motto zu tun, da, so seid ihr, also hier stellt uns...
Friss. So seid ihr.
So stellt uns die Autorin diesen Roman vor, ein Spiegel, der uns entgegengehalten wird. Und sie ist da sehr unversöhnlich.
Es ist eine Dystopie wie Will Becks auch Soumission im Prinzip.
Ja, also spielt Unterwerfung.
Unterwerfung spielt in der Zukunft und ist eine furiose Gesellschaftskritik. Das stimmt. Ja, also es hält uns einen ziemlich ätzenden Spiegel vor. Trotzdem finde ich das bemerkenswert, dass es ein Bildungsroman ist, ja, weil die Heldin bekennt sich ja am Ende, erkennt ihre wahren Werte, kämpft für diese wahren Werte. Das hat zwar eine gewisse Ambivalenz oder eine gewisse Paradoxie, aber es ist trotzdem, würde ich sagen, ganz klassischer deutscher Bildungsroman, eigentlich sehr aufbauend zum Teil.
Ich habe das nicht bemerkt, aber gut.
Ich finde, es ist ein typischer Juli C. Ich meine, sie hat bisher 7 Romane geschrieben, ja, etwa. 7. Und die sind sehr heterogen, weil sie immer was anderes da möchte. Sie möchte mal ein Krimi schreiben und mal so ein Panorama wie Unterleuten. Aber es gibt einfach zum Beispiel immer eine enorme theoretische Informiertheit in ihren Romanen. Das war auch in Unterleuten so. Und bei diesem Roman ist es so, wie auch bei Unterleuten, sie nimmt neoliberale Lebensläufe und treibt sie auf die Spitze, treibt sie in so eine Paradoxie rein. Sie nimmt nämlich etwas, was man im Grunde, was so jenseits des Tauschhandels ist, den eigenen Tod nämlich, und kapitalisiert den. Nimmt ihn und ich finde es eine wirklich bestechende Idee und ich finde es nicht überraschend, dass so ein Roman von Juli C. kommt.
Also könnte man in Abwandlung des Mottos vorne, da seid ihr, da, so seid ihr, sagen, hier Lindner, nimm. Also, leere Herzen, wir schauen mal, worum es im Buch geht.
Britta ist zufrieden mit ihrem Geschäftsjahr 2025. Sie ist steinreich, hat ein wunderbares Haus und genießt ihr privates Idyll. Manchmal zwanghaft. Deutschland wird von der Bewegung besorgter Bürger regiert. Effizienzorientiert, nationalistisch, antidemokratisch. Menschen wie Britta engagieren sich längst nicht mehr fürs große Ganze. Egozentrischer Totalrückzug ins Private. Nur ihre chronische Übelkeit deutet auf Risse im Glücksgefüge hin. Britta und ihr Mann Richard ergänzen sich perfekt. Er hält ihr den Rücken frei und organisiert das Privatleben. Mit ihrer Freundin Janina redet Britta über alles, nur nicht über Politik. Denn Politik ist wie Wetter. Man muss hinnehmen, was kommt. Womit genau Britta all diesen Wohlstand finanziert, weiß niemand so genau. Zwölf Jahre zuvor. Britta begegnet auf einer Brücke einem Mann, der offensichtlich mit Selbstmordgedanken spielt. Doch statt sich zu töten, folgt der nerdige, homosexuelle und damals noch stark übergewichtige Babak Britta. Gemeinsam stellen sie ihr Leben neu auf und gründen eine Firma, die Suizidkandidaten im Netz ausfindig macht. Britta versucht, sie zu therapieren. Wer aber nicht zu retten ist, der wird verkauft. Als Selbstmordattentäter an radikale Organisationen. Babaks Algorithmus findet normalerweise nur suizidale Männer. Doch eines Tages taucht Julietta in der Praxis auf. Bildschön und todessehnsüchtig.
Wer sind Sie?
Julietta.
Britta lässt sie als erste Frau ihr 12-stufiges Programm durchlaufen, das den Grad der Todessehnsucht feststellt. Schlimmste Stufe, das Waterboarding. Wer hier nicht abbricht, will wirklich sterben. Doch kurz darauf geraten alle drei selbst in Lebensgefahr. Bedroht sie ein Konkurrenzunternehmen, das auch Terrorakte vermarktet? Irgendwer scheint es auf sie abgesehen zu haben. Babak, Julietta und Britta verstecken sich in einem leerstehenden Haus. Dort erkrankt Britta. In einem Fieberwahn sortiert sie sich innerlich neu und weiß danach, was zu tun ist. Julietta bekommt von ihr den allerletzten Auftrag. Schweren Herzens schickt sie die junge Frau los. Gegen eine ganze Armee von Selbstmordattentätern mit leeren Herzen.
Das ist ein Gesellschaftsroman, haben wir gesagt, in Gestalt eines Science-Fiction-Romans. Damit hat es die deutsche Literaturkritik nicht. Deutsche Literaturkritik mag kein Science-Fiction. Ich bin ein großer Fan davon, aber da müssen wir jetzt zunächst mal nicht drüber reden. Ist es ein Bildungsroman?
Es ist ein Bildungsroman, genau wie Sie schon gesagt haben, Frau Finken. Es ist tatsächlich ein Roman, der sowas ist wie Social Fiction, kein Science Fiction, sondern sie transportiert unsere Gesellschaft 7 Jahre voraus, denkt sie 7 Jahre voraus, in eine Welt, die so nah an unserer ist, dass ich mich im Grunde dieser Frage nicht entziehen kann, möchte ich das so haben? Also ich muss
Frau Merkel ist weg zum Beispiel. Merkel soll wiederkommen, darum geht es ja im Roman, ganz heftig.
Genau, und es gibt zum Beispiel nicht nur den Brexit, es gibt auch den Frexit und den Spexit und es gibt diverse
Ausstiege aus der Idee EU.
Einstiege wiederum ins Netz.
Die Demokratie ist vorbei.
Genau, postdemokratisches Zeitalter.
Die AfD ist am Ruder.
Ja, BBB so, heißen die, aber wir ahnen, was genau gemeint ist. Ja. Und es geht darum, eigentlich mit Gewalt wieder die alten Verhältnisse herzustellen. Das ist ja das Thema des Buches.
Das Thema des Buches ist, glaube ich, erstmal, dass ich mich fragen muss, wie finde ich diese Zukunft und möchte ich die so haben? Und da wird es dann ein Bildungsroman, weil nämlich ich auch was dagegen tun kann. Das erzählt mir dieses Buch.
Das ist ein pädagogisch-erzieherischer Impetus.
Absolut.
Okay, geschenkt. Habe ich aber auch bei einem Essay zum Beispiel.
Der Bildungsroman liegt darin, liegt in der Hauptfigur. Und das ist ein Bildungsroman, aber ein extrem ambivalenter. Nämlich die Britta in dieser Krise, das ist ja auch wie eine Krise inszeniert, in dieser Krise kehrt sie ja innerlich um. Ja, sie beschließt zum ersten Mal in ihrem Leben aus einem Ideal, aus dem Ideal der Demokratie nämlich, den Putschversuch zu unterbinden. Und sie wendet praktisch ihre Terroristen gegen die anderen Terroristen, auf die von den alten Regierungsagenturen, nämlich von dem Bundesnachrichtendienst, in diesen Putsch pro Demokratie eingesetzt
die wollen
werden,
Frau Merkel wieder
aber
haben.
Die Demokratie praktisch mit Mitteln des Putsches herbeibringen. Und dagegen entscheidet sie sich zu sagen, nee, demokratisch ist demokratisch und Putsch geht nicht. Und ich werde jetzt diesen Putsch, ich zum ersten Mal erkenne Werte an, für die ich stehe und diese Werte werde ich jetzt
also
durchsetzen.
Also da wir beim Ende sind, ich habe das Ende mehrfach gelesen. Ich muss bekennen, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen drüber geredet. Die waren sich auch nicht sicher. Wenn es ein Bildungsroman ist und sie sagt am Ende, also wir sind für Demokratie, dann sagt ja dieser Roman auf der letzten Seite, das wird aber zur Folge haben, diese Vereitelung des Putsches wird zur Folge haben, dass die Kräfte, die jetzt am Ruder sind, noch stärker am Ruder sein werden.
Demokratisch gewählt.
Dass das die Demokratie aushalten
genau.
muss.
Genau.
Das ist das Ende dieses Romans. Ja. Aber man
demokratisch
muss natürlich
gewählt.
Fragen, wie das gemacht ist und was also, sie eigentlich will. Sie will ja eigentlich, indem sie über die Zukunft erzählt, von unserer Gegenwart erzählen. Und das ist eben auch der Impetus, der so überdeutlich ist hier in diesem Roman. Eben diese Wenn-Dann.
Also mit Terror für Demokratie und dann am Ende,
nein. Das geht ja, das jetzt
aber sie schickt ja Terroristen los.
Ja, aber jetzt kommt die unheimliche Wende, weil die unheimliche Wende...
Die ich nicht verstanden habe.
Das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht gesagt. Die unheimliche Wende ist ja die, dass es sowas wie um feindliches Buyout geht. Also das neoliberale Moment, dass hier zwei Agenturen gegeneinander kämpfen, wird durchaus beibehalten und dass außerdem die Aufrechterhaltung der Demokratie daran hängt, dass es die absolute Unterwerfung und die tyrannische Unterordnung unter ihr Befehlssystem gibt. Das, und zwar machen das Giulietta, die opfert sich ja im Ende auf, weil sie sich ihr bedingungslos unterwirft und weil sie sie bedingungungslos liebt.
Na, die Idee
und
aber
der Babek tut
Moment,
das ja auch.
Die
das
Idee heißt, ist, ich rekrutiere Selbstmörder. Die teste ich, damit ich auch wirklich weiß, dass es echte Selbstmörder sind. Da mache ich zum Beispiel Waterboarding mit denen. Also ich will wirklich rauskriegen, das ist schon heftig, ich will rauskriegen, bringen die sich wirklich um? Und wenn ich weiß, die wollen sich wirklich umbringen, dann verkaufe ich denen eine gute Sache und sage, hör mal, wenn du dich eh schon blöderweise umbringst, dann kannst du doch auch Terror machen für eine gute Sache.
Terror weiß
das
ich
ist der, das ist der
eine
Plot.
Eine Utilisierung, eine Benutzung ja,
die sprengen sich in
dessen,
der Luft, in die Luft.
Ja, genau.
Das
ist ja
und
das,
riskieren
was
andere Leben.
Eben, angesprochen hat, die Kapitalisierung genau. einer Gegenwart. Selbstmordattentäter werden hier mit Sozialversicherungsnummer ausgestattet und können sich auch noch für eine gute Sache in die Luft sprengen.
Oder
ja,
also, das ist
eine zynische Idee im Kern dieses ja. Romans und genau. die ist wirklich, die hat was Bezwingendes,
okay.
die hat was Bestechendes.
Ist ein dramaturgisches Mittel.
Ja,
aber jetzt zum
aber
Ende.
Was Sie ja, nein, jetzt will ich noch mal über den Roman sprechen. weil ihr seid schon alle viel zu... Wenn wir zurückgehen, was macht sie? Sie beschreibt diese Gegenwart und sie beschreibt sie eben immer mit diesem Tremolo, wenn ihr nicht wählen geht, wenn ihr nicht euch engagiert, wenn ihr das alles zulasst, dann ist das diese Zukunft, die uns erwartet.
Aber die Leute haben doch die Rechten gewählt in dem Buch.
Ja,
ja.
klar.
Ja,
also,
schauen Sie sich den Bundestag an.
Ich weiß.
Also, das hat ja eine hohe Aktualität und Julie C. ist eine ganz große Zeitdiagnostikerin. Ja? Die hat ein großes Gespür dafür, was im Moment in der Gesellschaft unterwegs ist, was die Leute umtreibt. Die Frage ist nur, wie sie es literarisch umsetzt. Da bin ich nicht ganz so überzeugt.
Kurz dazu, ich glaube, sie erzählt nicht von den Leuten, die Rechten gewählt haben, sondern vor allem von den Leuten, die Linken nicht gewählt haben, ja? Also die diese Bewegung nicht gestoppt haben.
Die jetzt aufstehen sollen.
die aufstehen sollten, genau. Genau wie die Schriftstellerin Julie C., die ich da in dem Moment für sehr authentisch halte. Sie ist vor ein paar Wochen in die SPD eingetreten und hat im Grunde das gemacht, was sie mit diesem Roman bewirken möchte. Sie möchte ein großes Publikum dazu bringen, einfach darüber nachzudenken. Will ich das? Will ich diese Zukunft? Oder tue ich was dagegen?
Also wenn ich es richtig sehe, 3, die es sehr gut finden. Ich weiß, ich weiß es immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das hatte ich noch nie beim Roman, den wir hier vorgestellt haben.
Sie haben vorhin nicht zufällig ja gesagt, wieso steht das nicht in einem Essay? Also es ist ganz viel, ganz Wichtiges und Interessantes in diesem Buch drin. Aber ich würde sagen, es ist literarisch in einer Weise umgesetzt, die mich nicht überzeugt, weil es so überdeutlich ist. Ja, weil die Figuren alle diese einzelnen Programme
tragen. Ich finde, das ist ein unheimlich doppelbödiger Roman. Weil, wie gesagt, die Demokratie kann nur erhalten werden, wenn es absolute Unterordnung unter eine persönliche Tyrannei gibt, ihre. Und das heißt, im Herzen des Romans steht ein Widerspruch, den ich absolut faszinierend finde.
Ich halte ihn für falsch, den Widerspruch, aber gut. wer wissen will, wie er wirklich oder sie wirklich ist, da so seid ihr, das Motto, leere Herzen, erschienen bei Luchterhand. Wenn die Herzen leer sind, hilft ja manchmal ein sehr altes Hausmittel aus der literarischen Apotheke, nämlich Gedichte. Mein Buchtipp, der erste für heute, ist ein empfehlenswert belebender Gedichtsband. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass Gedichte nicht nur im hohen Maß beitragen zu Bildung, zu Denken und Sprachgebrauch, sondern ebenso gut wie ein Roman, wie dieser Roman, auch zur Erkenntnis der Lage beitragen. Das erste Gedicht im Kapitel Zündkerzen beginnt so. Aufgepasst, wir verschärfen jetzt das Gedicht. Alles, was Sie schreiben, kann gegen Sie verwendet werden. Alles, was Sie nicht schreiben, auch. Was für eine Ansage, nicht nur für ein Gedichtband. Und dieser Gedichtband hat es in sich. Formal etwa in einem von mehreren Rom-Gedichten mit eigenen Fotos von Durst Grünbein überschrieben, das Fotopoem. Und inhaltlich durch die Sprache und Themen der Gedichte, die tief hineinführen in die eigene Existenz und immer wieder auch in ein erinnerungsloses Dunkel, das aber zum Leben gehört, so wie die Nacht zum Tag. Die sonst so beliebten Träume sind dann nur Vorposten in einem Sperrgebiet, aus dem keine Information nach außen dringt. Abenteuer in einer fernen Gebirgslandschaft, einer grausamen Ära mit viel Regen, Geschrei, sterbenden Samurai oder was immer gerade die Leinwand füllte. Bevor wir in tiefere Schlafschichten sanken, eine Welt, zu der wir nie Zugang fanden. Durch die Gedichte findet man ein wenig Zugang. Ich habe sie über Wochen hinweg immer wieder gelesen. Mein Fazit, ein wunderbares Werkzeug, um wenigstens ein bisschen Dunkel ins Bewusstsein zu heben und Licht in die eigene Existenz zu bringen. Deva Sobel ist eine vielfach ausgezeichnete Sachbuchautorin. Sie arbeitet als Wissenschaftsredakteurin bei der New York Times, hat einige Sachbuch-Bestseller geschrieben, zur Erinnerung Längengrad beispielsweise, die Geschichte des Uhrmachers John Harris, der die Längenbestimmung auf See und damit auch die Navigation revolutioniert hat. Das Buch wurde mit Jeremy Irons verfilmt. Das neue Buch spielt im Universum, handelt von Frauen, in erster Linie das Glasuniversum, wie die Frauen die Sterne entdeckten, und ist im Berlin Verlag erschienen. Und Frau Finken, was mich interessieren würde, die Frauen stehen ja im Vordergrund dieses Buches. Also sie hat ja ganz klar auch gesagt, ich will den Frauen in der Wissenschaft ein Denkmal setzen. Hat sich da, was die Rolle der Frauen angeht, in der Wissenschaft viel geändert?
Also Professorin haben wir jetzt, glaube ich, 18%. Das würde ich sagen, ist deutlich mehr als zu dieser Zeit.
Da gab es gar keine in dem Buch.
Eine, glaube ich, ne? Eine
wurde, ja, die ist dann 1900, ich glaube, 22 oder 24 Professorin geworden.
Aber also 18% ist jetzt mehr als, weiß ich nicht, aber so richtig gleich ist es doch noch nicht.
Ist die Bezahlung gleich?
Innerhalb, im Prinzip ja, aber innerhalb der letzten Jahre... hat sich die universitäre Landschaft deutlich hierarchisch herausgebildet, und dabei ist es wieder zu einer Besserbezahlung der Männer gekommen.
Okay, also das Glasuniversum, wovon das Buch handelt und was sich hinter dem Begriff Glasuniversum verbirgt, das sehen Sie jetzt in unserem Film.
Es gibt Trilliarden Sterne. Wir schreiben das Jahr 1880. Edison sorgt gerade mit seiner elektrischen Glühlampe für Aufsehen. Es ist die Aufbruchszeit der Wissenschaft. Professor Edward Charles Pickering ist Direktor des Harvard College Observatoriums. Als Dienstmädchen arbeitet die ledige Mutter Wilhelmina Fleming bei ihm. Sie fragt er, ob sie nicht als Rechnerin am Observatorium arbeiten wolle. Der Direktor benötigt dringend Verstärkung. Bisher arbeiten dort nur Männer. Aber Pickering ist überzeugt, dass Frauen das genauso gut können. Die Sternebeobachtung kann zu Hause am offenen Fenster erledigt werden. Wilhelmina Fleming katalogisiert, klassifiziert und vermisst 10.000 Sterne. Sie arbeitet akribisch, analysiert und entdeckt zahlreiche Sterne, die sich in ihrer Helligkeit verändern. Das ist ihre große Stärke. Mit der Entdeckung des Pferdekopfnebels wird sie viel später berühmt werden. Wilhelminas Leistung ermutigt Pickering zu einem öffentlichen Aufruf an Frauen, sich als Sternebeobachterinnen zu bewerben. Er erhält unerwartet viele Antwortschreiben, darunter auch von Frauen des neuen Harvard Frauencollege. Wie Henrietta Swan Leavitt und Annie Jump Cannon. Beide zeigen eine überdurchschnittliche wissenschaftliche Reife. Leavitt beobachtet nachts die Helligkeit von Sternen durch Teleskope. Cannon soll sich mit den veränderlichen Sternen in der Nähe des Pols vertraut machen. Sie ist die erste Assistentin, die einen solchen Auftrag erhält. Mehr als eine Viertelmillion Sterne hat Cannon anhand ihres Spektrums klassifiziert. Nach ihrer Kollegin Leavitt wurde ein Gesetz benannt, das die Grundlage für die Ermittlung kosmischer Entfernungen ist. Mehr als 17 Frauen arbeiten in den 1880er Jahren am Observatorium in Harvard. Weitgehend von der Öffentlichkeit unbeachtet, helfen sie mit, die Grundlagen der modernen Astrophysik zu schaffen.
Mir ging es so, dass ich über diesen Teil der Astronomie wirklich überhaupt nichts wusste. Das war völliges Neuland für mich. Also ich wusste, es gab Frauen, die irgendwie mal beteiligt waren, aber diese ganzen Geschichten kannte ich nicht. Ich glaube, da müssen wir inhaltlich wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden, aber ich fand es interessant, ein Buch zu lesen, das für mich was von einem englischen Roman der Jahrhundertwende hatte. Mit Figuren, die auch diese Zeit für mich so klar wiedergespiegelt haben. Ging Ihnen das auch so? Hatten Sie zuweilen das Gefühl, einen Roman zu lesen?
Also mir ging es gar nicht so.
Interessant. So verschieden kann ja Wahrnehmung sein.
Nein, tatsächlich, ich finde das absolut lohnenswert und großartig, dass diese Geschichte erzählt wird, von der ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie ja überhaupt die Geschichte der Frauen in der Wissenschaft jetzt offenbar Stück für Stück aufgearbeitet wurde. Ja. Es gab ja auch dieses andere Sachbuch über Hidden Figures, also die farbigen Frauen, die an der NASA maßgeblich beteiligt waren. Und hier auch diese Frauen, die eben in der Astrophysik so eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ich habe daraus zwei Dinge gelernt. Zum einen, was hat dazu geführt? Einmal, es braucht einen Mentor. Also es braucht jemanden, der sagt, ich setze mich für diese Frauen ein. Der hatte auch einen Grund, dieser Pickering, nämlich, Sie haben es schon angedeutet in Ihrer Einleitung, es ging auch um Geld. Ja, die Frauen waren einfach billige Arbeitskräfte. Die haben für 15 Cent, glaube ich, die Stunde gearbeitet. Also auch eine Art von Ausbeutungsprinzip. Er hat aber die Frauen auch wirklich unterstützt und gefördert und gefordert. Und das andere sind Mäzeninnen gewesen, in dem Fall zwei New Yorker Frauen aus der Gesellschaft, die eben diese Frauen unterstützt haben. Also eine wahnsinnige Geschichte. Und ich finde es so schade, dass dieses Buch eben gar nicht wie ein Roman erzählt wird, sondern die Jahre ziehen an einem vorbei, die Sterne ziehen an einem vorbei und auch die Frauen. Also ich hätte eben gerade gerne über diese Frauen auch etwas erfahren, wie denken sie über die Zeit. Also wir lernen sie kennen in Tagebucheintragungen und Briefen, aber die Autorin hält sich vollkommen kommen zurück mit, auch mit Einordnung. Also wie wird das quasi in eine größere Frau, zum Beispiel in die Frauenbewegung, wird es überhaupt nicht eingebettet? Auch die beiden Weltkriege, die kommen so quasi am Rande vor. Also wie schade, dass, dass das alles quasi das große zeithistorische Panorama wird weggelassen.
Und das, aber weil es nicht da war.
Nein, ich würde, ich würde sagen, warum liest du das? Ich lese das auch nicht wie ein Roman. Also ich würde auch sagen, das liest sich nicht wie ein Roman. Warum? Weil er keinerlei analytische Schärfe hat. Und ein Roman hat ja auch immer mal einen Punkt und eine analytische Schärfe. In diesem Roman verstehen wir doch, es ist ein Denkmal, ja, aber der den Frauen gesagt hat, das finde ich gut. Aber wir verstehen doch überhaupt nicht, warum, was das heißt, Diskriminierung, wie es kommt, dass sie diskriminieren, wie es kommt, dass sie nicht in diese Jobs gehen, wie es kommt, dass die Männer diese Jobs ganz natürlich nehmen, wie es kommt. Das heißt, wir erfahren eigentlich nichts darüber, was zu den Verhältnissen führt, die da geschildert werden.
Aber deshalb habe ich nach Gehalt gefragt, weil das erfahre ich doch zum Beispiel ganz klar. Diese ganze Geldproblematik der Universitäten, und wie das mit besser bezahlten Männern und schlecht bezahlten Frauen zusammenhängt.
Ja, aber warum?
Ja, frag aber wir kriegen doch diese Tagebuchnotiz, auf die wir uns hier beziehen, dass die ehemalige Haushälterin von Pickering, die dann eben Sternforscherin wurde, gesagt hat, und jetzt arbeite ich hier so viel und kriege so viel weniger als die Männer. Aber ich erfahre nicht, wie denkt sie wirklich darüber? Nee. Wie stellt sie sich in Beziehung?
Ich erfahre auch ehrlich gesagt nichts über das Weltall. Nee. Dass ja im Grunde das mathematisch Erhabene ist, das fast zu groß ist für unseren Geist und dass wir irgendwie versuchen zu fassen und dass uns immer die Frage stellt, wer bin ich eigentlich? Wo ist der Moment, wo ist die Ewigkeit und wieso befassen sich die Frauen mit den Sternen? Das wird an keiner Stelle mal ausgebreitet.
Doch, und ehrlich gesagt, doch, es wird klar erzählt. Also die Hauptmäzenin, die Ursache dafür ist, überhaupt für diese Frauenbewegung in der Astrophysik, will ihrem Mann ein Denkmal setzen und spendet deshalb das ganze Geld, was es möglich macht, dass andere Frauen auf diesem Gebiet arbeiten.
Gerade diese Figur, also wenn ich ein populäres Sachbuch schreibe, brauche ich doch im Grunde jemanden in der Mitte. Oder
das ist Pickering,
Faden.
Das ist der Mann.
Finde ich nicht. Also man kann...
Fände ich auch problematisch, wenn das wirklich wäre. Weil dann wäre ja wieder das Bild von Pickering und seinem Harem fortgeschrieben.
Ja. Ein Kapitel heißt ja sogar sein Harem.
Aber das würde ich schon zugestehen, dass das leicht ironisch ist. Und das würde ich
natürlich
schon zugestehen.
Aber Frauen zum Beispiel sind kein roter Faden. Und das Buch versucht das als roten Faden durchzuziehen. Und das funktioniert nicht. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert. Weil es auch teilweise so unreflektiert ist. Also wenn ich über eine Frau spreche, wieso dann nicht auch über die Haushälterin, die sie anstellen muss, um dann arbeiten zu gehen? Also wieso fächer ich nicht so einen Haushalt zum Beispiel mal auf?
Aber das ist doch das Dauerproblem. Also einer der Gründe für die schlechten Bezahlungen ist ja, dass die landläufige Meinung ist, diese Frauen, die ja zum Teil Kinder haben, die sollen doch gefälligst zu Hause arbeiten, statt ihre Freizeit und Nächte auch noch zu opfern. Und Hausarbeit ist das eigentliche Geschick der Frau. Das erfahre ich doch ganz deutlich in dem Buch.
Ich habe das nicht erfahren.
Also, so vertieft das eben tatsächlich nicht, weil es zu viele Protagonisten hat, weil es zu viele Jahre umfasst, weil es zu viele Schauplätze hat, weil es, wenn sie sich auf... Das ist schon löblich, dass sie eben das Ganze, dem Ganzen ein Denkmal setzen will.
Das aber es ist eine Fleißarbeit.
Aber wenn sie sich auf vielleicht einige wenige Figuren konzentriert hätte, dann wäre das dem Leser auch, also einem Nicht-Astrophysiker, wie ich es bin, näher gebracht.
Aber sie hätte dann viel erfinden müssen, denn sie hat ja auch ein Buch über Galileo und seine Tochter geschrieben, das basiert auf Briefen. Dieses Buch basiert ja auch im Wesentlichen auf den Briefen.
Briefen und Tagebucheintragungen. Und es ist natürlich, also vielleicht ist dieser Eindruck, den wir drei jetzt haben, auch angesichts eben der Unendlichkeit des Universums, weil da ist der Mensch einfach immer unterlegen. Also wir sind so wenige und die Sterne sind so viele und wir haben so eine kurze Lebenszeit im Vergleich zur Unendlichkeit. Also man ist da schon auf verlorenem Posten. Und das
ist auch so naiv, finde ich, einfach nur Frauen ein Denkmal setzen zu wollen. Das heißt ja, dass man denkt, dass es eine Fortschrittsgeschichte gibt.
Gibt es ja. Die Frauen entdecken was.
Nicht. Ja, nein, ich meine eine Fortschrittsgeschichte in diesem Geschlechterverhältnis, das setzt voraus, dass man einfach glaubt, man kann das durch die Empirie erklären. Und das ist einfach wahnsinnig naiv.
Ich find, aber das setzt voraus, dass das Leben ein Bildungsroman ist. Und ich fürchte manchmal, er ist keiner. Aber gut,
ja, darüber, ist keiner, ganz
das Leben
nicht.
Ist keiner. Also dreimal nein, einmal ja? Okay.
Nein.
Nein, also dreimal nein, einmal ja. Deva Sobel, das Glasuniversum. Es gibt manche Metaphern, die manchmal über Jahrhunderte hinweg die Wissenschaften und das Denken bestimmen. Beispielsweise die Metapher von der Natur als einem Buch, das man aufschlagen und in dem man lesen kann. Aber auch unsere moderne Kultur bis in die Gegenwart hinein wird von solchen Metaphern und Geschichten bestimmt. Und eine dieser zentralen Urgeschichten unserer europäischen westlichen Zivilisation stellt Ihnen jetzt Barbara Finken in ihrem Buchtipp vor.
Ich möchte Ihnen heute sagen, lesen Sie die Ilias, lesen Sie immer wieder die Ilias. Das ist ein Text, der in unserer Tradition eigentlich unermüdlich neu geschrieben worden ist, von Virgil über Racine bis hin zu Giraudoux, und das auch die Kunstgeschichte ganz maßgeblich beeinflusst hat, bis zum Beispiel zu zwei Twombly. Es ist außerdem eine furiose Antikriegsgeschichte, die von der zornigen Eitelkeit, von der Lächerlichkeit des Krieges handelt und die Kosten dieses Krieges vor allen Dingen an der Zivilbevölkerung illustriert. Die Frauen werden zur Kriegsbeute und zu Bettsklavinnen der Sieger.
Vieles spricht tatsächlich dafür, zu behaupten, dass die europäische Literatur mit Homer und den 15.000 Versen der Ilias begann und damit mit dem Thema Krieg, Helden und Götter. Was zur Frage führt, was ist eigentlich danach mit der europäischen Literatur geschehen? Eine Antwort darauf lautet, naja, es gab eine Menge von kürzeren, manchmal auch längeren Liebesgeschichten. Kann man die irgendwie ordnen? Ja, kann man. Hier der Buchtipp von Sandra Kegel.
Annette Pehnt hat schon einmal ein Lexikon geschrieben, einen ebenso komischen wie tragischen Erzählreigen über die Angst. Darin versammelte die Autorin alles, was das Thema hergibt, von Phobien über Panikattacken bis zu Angstlust. Und Lust ist auch das Stichwort für ihren neuen Band, Lexikon der Liebe. In alphabetisch sortierten Prosa-Miniaturen und lakonischem Ton erforscht die Autorin die Liebe. Dieses ewige Auf und Ab der Gefühle zwischen Glück und Wut und Zuwendung und Abkehr. Ihre Protagonisten sind Männer und Frauen, aber auch Mütter und Söhne, Nachbarn, Patienten, Verehrer. Es geht um Liebe auf dem Arbeitsplatz, um Liebe auf Distanz und um die heimliche Liebe. Auf engstem Raum nähert sich Annette Pehnt einem großen Gefühl und der Frage, was eigentlich bleibt, wenn es verschwunden ist. Ab jetzt ist alles früher, sagt das Paar, nachdem es die goldenen Ringe mit der Namensgravur in den Bach geworfen hat.
Unser nächstes Buch spielt in Istanbul. Die rothaarige Frau von Orhan Pamuk ist bei Hansa erschienen. Und bevor wir über das Buch sprechen, vielleicht noch eine kleine Erinnerung. Pamuk erhielt ja 2005 im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Kurz danach wurde er von einem Istanbuler Bezirksanwalt wegen Verstoß gegen Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches angeklagt. Das ist öffentliches Herabsetzen des Türkentums. Er hatte nämlich in einem Interview gesagt, ich zitiere, man hat hier 30.000 Kurden umgebracht und 1 Million Armenier und fast niemand traut sich, das zu erwähnen, also mache ich es und dafür hassen sie mich, worauf in der Türkei bis zu 5 Jahre Haft stehen. Zitat Ende. 2006 wurde dann der Prozess gegen Pamuk erstaunlicherweise eingestellt. Ein halbes Jahr später hat er den Nobelpreis für Literatur erhalten. Frau Kegel, ich glaube, man kann ganz klar sagen, er ist ein politisch engagierter Autor. Seine Bücher sind auf eine seltsame Weise, wenn überhaupt, dann nur versteckt politisch. Und wie geht das eigentlich zusammen?
Ja, das würde ich auch so sehen. Er nimmt in seinem Werk durchaus die Türkei von den türkisch-osmanischen Anfängen bis in die türkische Gegenwart in den Blick. Und sie erzählen auch von politisch-gesellschaftlichen Zuständen, aber eben mit hochliterarischen Mitteln. Und Pamuk hat selber mal gesagt, es ist nicht schwierig, in der Türkei Schriftsteller zu sein, aber sehr wohl Journalist. Das heißt, die vielen Bedrohungen, er wurde ja sogar mit dem Tode bedroht, sind ihm widerfahren aufgrund seiner politischen Äußerungen, in Interviews, in Essays, die er geschrieben
und
hat.
Und nicht aufgrund seiner Literatur.
Und nicht aufgrund seiner Literatur. Gleichzeitig hat er selber mal gesagt, ja, meine Bücher sind überhaupt nicht politisch. Und das würde ich, nicht unterschreiben. Ich glaube, das ist zum einen vielleicht eine Schutzbehauptung, weil was wissen wir schon, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem 50.000 Menschen in den Gefängnissen sitzen? Ich glaube aber auch, dass es immer die Sorge eines Autors ist, der nicht als Leitartikler missverstanden werden möchte. Er möchte als Schriftsteller gelesen werden. Da geht es auch um ein Werk. Wenn er mal nicht mehr unter uns weilt, dann möchte er ein Schriftsteller nicht und Pamuk ganz bestimmt auch nicht gelesen werden als ein Autor, dessen Werk direkt auf eine Gegenwart reagiert.
Also, dann schauen wir uns mal an, worum es geht in Die rothaarige Frau.
Ein kleiner Ort vor den Toren Istanbuls in den 80ern. Hier soll eine Fabrik entstehen. Aber es fehlt an Wasser. Ein Brunnenbaumeister gräbt sich immer tiefer ins Erdreich hinunter. Der 16-jährige Cem aus Istanbul hilft ihm. Doch nach tagelanger Arbeit noch immer kein Wasser. Cem will sich Geld für sein Studium verdienen. In Meister Mahmud hat der verträumte Junge schnell einen Ersatzvater gefunden. Doch das erfolglose Graben nach Wasser belastet ihre Beziehung. Abends schleicht sich der Junge weg. Lenkt sich ab bei einer Wandertheatergruppe.
Ich begrüße Sie heute zu unserem
und verliert dort sein Herz. An eine geheimnisvolle, schöne Frau mit roten Haaren. Eine Schauspielerin, erotisch anziehend und mindestens doppelt so alt wie er.
Und lernen Sie von uns.
Sie nimmt ihn mit in eine Wohnung. Dort verbringen sie eine heftige Liebesnacht miteinander. Für Cem ein Erweckungserlebnis. Doch dann, wenige Tage später, die Katastrophe. Cem entgleitet der Eimer. In seiner Panik lässt er den Meister im Brunnen zurück, verletzt oder gar tot. Jahre später, längst ist Cem nach Istanbul zurückgekehrt. Er ist untergetaucht im anonymen Sog der Stadt. Er hat seine Schuld erfolgreich verdrängt. An der Universität lernt er Aisha kennen. Immer wieder beschäftigen sich beide mit schicksalhaften Erzählungen, in denen Väter und Söhne einander morden. Sie sind süchtig nach solchen Legenden. Jahre vergehen. Cem ist ins Baugeschäft eingestiegen, lässt im modernen Istanbul die Hochhäuser in den Himmel wachsen. Er ist erfolgreicher Unternehmer und mit Aisha verheiratet, aber kinderlos. Doch da kommt ein Brief aus dem Ort, in dem damals der Unfall mit Meister Mahmud geschah. Unfassbar. Ein junger Mann behauptet, sein Sohn zu sein. Cems Welt gerät aus den Fugen. Plötzlich ist alles wieder da. Er denkt an die Erlebnisse mit der schönen Frau. Sollte er mit ihr einen Sohn gezeugt haben in jener Nacht, ungewollt? Damals ist viel Raki in der Schauspieltruppe geflossen und seine Sinne waren benebelt. Cem kehrt zurück an den verhängnisvollen Ort. Dort trifft er sie wieder, die geheimnisvolle Frau. Nach 30 Jahren ist sie noch immer betörend schön. Er denkt an Meister Mahmud, an seine Schuld und seinen Verrat. Aber da ist es bereits zu spät und sein Schicksal besiegelt.
Das Buch spielt ja vor allen Dingen mit dem Ödipus-Mythos. Und ich muss sagen, ja, teilweise streckenweise gut erzählt, auch unterschiedlich im ersten Kapitel und im dritten Kapitel, das ja in der Jetztzeit spielt. Aber im Grunde genommen hätte es für mich ein kluger Essay über Varianten des Ödipus-Mythos auch getan.
Ich finde, das ist ein unheimlich fantastisch gewebter Teppich, würde ich sagen, der eine gesellschaftliche Allegorie ist, eine politische Allegorie über das Generationenverhältnis, über die linken Säkularen versus die jetzt religiösen Rechtsnationalen, der Sohn, die ganze Geschichte der Türkei und auch die ganze Geschichte zwischen West und Ost, zwischen Iran, Deutschland, Frankreich, Amerika, der diese ganze Geschichte eigentlich am Aufeinandertreffen unendlich vieler Mythen, aber hauptsächlich zweier großer Mythen erzählt, nämlich die Shorab, also das heißt der iranische Mythos, wo der Vater den Sohn erschlägt, und der griechische Mythos,
wo der Sohn den Vater erschlägt. Beide wissen nicht davon, wer der andere ist.
Beide sind blind.
Das ist die Ähnlichkeit.
Genau, das ist die Ähnlichkeit. Es ist aber eine Verkehrung. Und dann kommt das ganze Alte Testament rein und was ausgespart ist, und das ist natürlich das absolut so Spannende, ist natürlich die große Geschichte des Neuen Testaments, ist nämlich der Vater, der seinen Sohn aus Liebe zu uns opfert, sodass wir eine riesige Leerstelle in dem haben. Und das ist eigentlich das Christentum. Und sonst werden eigentlich alle Religionen, alle Mythen, alle Zeiten, alle Generationen, alle Staaten, also alle Staatensysteme nochmal miteinander.
Eine Politik, alles wird so geordnet, dass entweder haben wir eine Gesellschaft, wo die Väter die Söhne erschlagen,
oder wir
haben eine Gesellschaft, wo die Söhne die Väter erschlagen.
Tragisch,
was anderes gibt es nicht.
Ja. Und mit ihrer Mutter
doch,
schlafen.
Doch, natürlich gibt es noch was anderes. Es gibt eben den abwesenden Vater. Das ist ja ein ganz zentrales
Motiv. Ja, der ist ja für beide, der ist ja in beiden Varianten abwesend.
Ja. Ja, wie in beiden Varianten?
Naja, sowohl bei Ödipus als auch in der anderen Geschichte ist der Vater
nicht
abwesend, weil die Söhne wissen nicht, wer die Väter sind.
Nee, das stimmt.
Aber ein Essay ist was ganz anderes als das, was Pamuk gemacht hat. Der hat nämlich tatsächlich, er hat was gemacht, was man in einem Essay nicht machen kann. Er hat nämlich einen Teppich gewebt, auch der Verrückung, der Verschiebung, alles passiert ja nicht richtig. Ja? Also der Cem schläft nicht mit seiner Mutter, sondern mit der Geliebten des Vaters. Er bringt seinen Vater nicht um, sondern er bringt fast seinen Meister um. Und dann gibt es da diese rothaarige...
Aber er bringt dann seinen Sohn um.
Es gibt dann... Sein Sohn bringt ihn um. Es gibt diese rothaarige Frau, von der wir nachher erfahren, dass sie im Grunde gar nicht rothaarig ist, sondern braune Haare hat, die gefärbt sind. Also dem Buch ist schon mal so eine Grundlage entzogen. Und irgendjemand hat Orhan Pamuk mal als Autor des Dazwischen oder mit zwei Zugehörigkeiten beschrieben. Und ich habe tatsächlich noch nie, glaube ich, einen Roman gelesen, der dieses binäre Prinzip so ausbuchstabiert hat wie dieses Buch. Ich finde, das ist eine ganz große Kunst und weit weg von einem Essay.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ganz anders als bei Juli C., finde ich, ist das hier wirklich ein hochliterarischer Text, der eben auch, also zum Beispiel allein den Brunnenbauer ins Zentrum zu stellen. Und wir lesen hier von einem, also vom Handwerk des Brunnenbauens, das in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch ausgeübt wurde, wie zu biblischen Zeiten. Und was hat es dazu gebraucht? Es hat ein Gespür gebraucht, weil man nicht wusste, wo ist das Wasser? Also man musste es quasi fast wie mit der Menschenrute.
Hat Ihnen der Stil gefallen? Also das ist ja das erste Kapitel, das ja im Stil anders geschrieben ist als die anderen.
Dann, hat Ihnen der Stil gefallen? Der Stil hat mir schon gefallen, weil es ist ja erst, erfahren wir ja die Geschichte aus der Sicht des kleinen Cem. Mhm. Dann das zweite Kapitel ist ja wachsen. Im dritten Kapitel führt dann plötzlich die rothaarige Frau alle Fäden zusammen. Wir erfahren die Geschichte aus ihrer Geschichte, aus ihrer Perspektive. Und dann erfahren wir, dass Cem überhaupt nicht der Erzähler ist, sondern sein Sohn. Also ich meine, wie großartig ist das gemacht? Mhm. Also der Roman ist überhaupt nicht ausrechenbar. Egal, von wo man ihn anschaut, er büchst immer wieder aus.
Und selbst die Sprache hat sowas wie einen Wiederholungszwang. Ja. Am Anfang vor allem, weil es geht immer um Meister und Meister und die rothaarige Frau. Es gibt niemals eine Umschreibung, sondern es ist immer dieser märchenhafte, mythologische Ton des Wiederholens des einen. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit nach einer Fluchtfigur gesucht, nach irgendetwas, was dieses Prinzip innerhalb des Romans durchbricht. Ja. Und muss sagen, am Ende, also ich habe sie nicht gefunden, diese Figur. Und das macht den Roman natürlich auch zu einem gewissen Teil recht bedrückend.
Zu einer Tragödie natürlich. Ja. Ja, ja. In der Tragödie gibt es keine Flucht vor dem Schicksal. Und das Irre ist ja auch, dass wenn man die Realität als eine Tragödie schildert, dann in diesen unendlichen Variationen und Verschiebungen, das ist wirklich eine fantastische, finde ich, Erneuerung eigentlich dieser beiden Mythen. Also wenn es keine Fluchtfigur gibt, dann ist es einfach eine politische Allegorie eben.
Aber
also
Sie sind doch immer für
die Realität und die Fiktion sind, unser Leben ist vorgeschrieben.
Wir aber Sie sind doch immer für Theorie. Ich meine, die Antwort der Theorie auf diese beiden wirklich sehr krassen Gegenpole, also Väter bringen Söhne um oder Söhne Väter, da gibt es ja noch denkbare Alternativen zwischen.
Und, aber anscheinend
Philosophie oder Kritik nicht. Besteht ja gerade darin zu sagen, Leute, mit den Mythen kommt ihr nicht mehr weiter.
Also, nee, ich würde was ganz anderes sagen. Ich würde sagen, der Pamuk sagt, ihr glaubtet, ihr kämet damit weiter. Und sie holen euch ein. Und gerade dann holen sie euch ein, wenn ihr diese westliche, maoistische, emanzipierte, säkulare Elite seid. Das finde ich faszinierend hier, dass der Vater ist ja linker Maoist, säkular, der Sohn, der Enkel ist es dann schon fast, ne?
Der Enkel. Das Bauunternehmer und arrangiert sich mit diesem
Sohn. Der Enkel ist der nationale religiöse und Gott Vater natürlich über dem Ganzen und wie jetzt. Ja. Ja? Also ich finde, das ist schon eine unglaublich raffinierte Geschichte. Ich würde allerdings die C als eigentlich genauso raffiniert ansehen, aber es ist auf jeden Fall.
Da schmuggelt sich das erste Buch immer heimlich jetzt zum Nobelpreisträger dazu. Also Orhan Pamuk, die rothaarige Frau. Erschienen zwei Hansa. Finden alle gut, oder?
Ja, klar. Gut.
Heute gibt es auch wieder natürlich 4 Buchtipps, wie immer. Und ich freue mich darauf, dass ich nicht der Einzige bin, der gelegentlich mal einen Hang dazu hat, auch einen Krimi zu lesen. Beziehungsweise, und darauf muss man wirklich Wert legen, Betonung, einen guten Krimi. Der Weihnachtsbuchtipp von Katrin Schumacher.
Mit den Hatzis. Da werden Freundschaften geschlossen, Lieben angefangen und beendet, Lebensweisheiten verteilt und nicht zuletzt knallhart ermittelt. Was ist passiert, wenn eines Morgens vor einem großen Hamburger Verlag ein nackter, misshandelter Manager in einem Käfig auftaucht? Bandenkrieg, Privatfehde, Kritik am Kapital? Staatsanwältin Chastity Riley kommt dem auf die Spur. Dafür muss sie allerdings 380 Seiten lang durch ziemlich viele Bars auf St. Pauli ziehen. Es hilft ihr beim Denken und beim Leben. Simone Buchholz hat die schroffste, vielleicht auch schönste, auf jeden Fall aber trinkfesteste Krimiheldin der deutschen Literatur erfunden. Und sie hat ihr eine sehr besondere Sprache gegeben. Abgekocht, kühl und dann wieder rasant poetisch. Der Regen stellt Wände in die Nacht. Das ist doch ein erster Satz. Béton Rouge ist der 7. Fall für Chastity Riley und das Prinzip der Serie, was ja bestenfalls ein Prinzip der Sucht ist, funktioniert hier fabelhaft.
Wir haben zweimal bereits über Politik und Gewalt gesprochen mit den Büchern von Julie C. und Orhan Pamuk. Jetzt sprechen wir über den größten Pazifisten der deutschen Literatur bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs jedenfalls, den Österreicher Stefan Zweig, der 1942 in Brasilien zusammen mit seiner jungen Frau Charlotte in den Tod ging. Nach seinem Tod erschienene Autobiografie heißt Die Welt von gestern, Erinnerung eines Europäers, erschienen bei Fischer, ist Weltliteratur von Oliver Matuschek, wie ich finde, hervorragend kommentiert, diese neue Ausgabe, und handelt vom Untergang der Welt mit und nach dem Ersten und dann im Zweiten Weltkrieg und von den Möglichkeiten Europas. Frau Schumacher, wie viel heutige Zeit haben Sie denn in diesem Buch, das eben 1942 erschienen ist, gefunden?
Sehr viel. Also Stefan Zweig schreibt es ja in einer Situation, in der er 41 steckt und die er erstmal für sich fassen muss. Er sitzt in Brasilien, der Selbstmord steht vor der Tür. Es ist eine wirklich unglaubliche Situation für ihn. Er tut das, was viele Denker zu der Zeit machen, also wahrscheinlich auf demselben Längengrad, ein paar tausend Kilometer weiter oben, wird gerade die Dialektik der Aufklärung erdacht. Und er versucht eine Rückbesinnung, um sich das, was da nun ist, zu erklären. Also er versucht sich zu erklären, wie es dazu kam und kommt auf Europa und sagt uns ganz klar, Europa ist keine durch den Finanzmarkt zusammengehaltene Gemeinschaft, sondern eine Erbengemeinschaft von Kultur. Und das buchstabiert er aus. Und das ist etwas, was uns tatsächlich heute sehr viel zu sagen hat.
Also Stefan Zweig, Die Welt von gestern.
Was haben wir nicht gesehen, nicht gelitten, nicht miterlebt? Ich bin Zeuge geworden der furchtbarsten Niederlage der Vernunft und des wildesten Triumphes der Brutalität. Ich habe die großen Massenideologien wachsen und sich ausbreiten sehen und vor allem jene Erzpest, den Nationalismus, der die Blüte unserer europäischen Kultur vergiftet hat. Ich bin aufgewachsen in Wien, der übernationalen Metropole. Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles schien auf Dauer gegründet. Jeder wusste, wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seinen Namen. Dieses Gefühl der Sicherheit war das gemeinsame Lebensideal. Man lebte gut und unbesorgt in jenem alten Wien. In kaum einer Stadt Europas war der Drang zum Kulturellen so leidenschaftlich, wurde jeder Bürger zum Weltbürger erzogen. Wer dort lebte, fühlte sich frei von Enge und Vorurteil. Nirgends war es leichter, Europäer zu sein. Heute, da das große Gewitter sie längst zerschmettert hat, wissen wir, dass jene Welt der Sicherheit ein Traumschloss gewesen. Eines Novembermorgens 1931 wachte ich auf und war 50 Jahre alt. Ich konnte zufrieden sein. Ich liebte meine Arbeit und liebte darum das Leben. Was konnte da Schlimmes noch geschehen? Da waren meine Bücher. Konnte sie jemand zunichte machen? Da mein Haus. Konnte mich jemand aus ihm vertreiben? Was konnte Hitler, Gewalttätiges, durchsetzen in einem Staate, wo das Recht fest verankert war, wo jeder Staatsbürger seine Freiheit und Gleichberechtigung nach der Verfassung gesichert meinte? Dann kam der Reichstagsbrand und das Parlament verschwand. Mit einem Hieb war alles Recht in Deutschland zerschlagen. Unsere Bücher wurden, da es leider nicht erlaubt war, Menschen zu verbrennen, auf großen Scheiterhaufen zu Asche verbrannt. Ich hatte bis tief in die Nacht gearbeitet. Am nächsten Morgen klopfte es an die Tür. Dort stand die Polizei und eröffnete mir, ich solle sofort alles abliefern, was an Waffen im Hause verborgen sei. Die Sache war absurd. Ich hatte nie einer Partei angehört, mich nie um Politik gekümmert. Ein bestimmtes Gefühl sagte mir, dass solche Episoden nur Vorspiel viel weiterreichende Eingriffe waren. Am selben Abend begann ich zu packen, entschlossen, nun immer im Ausland zu leben. Aber selbst weithin reisen, bis unter andere Sterne und in andere Welten, hieß nicht Europa und der Sorge um Europa entfliehen. So gehöre ich nirgends mehr hin. Überall Fremder und bestenfalls Gast. Auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwählt, Europa, ist mir verloren.
Also ich sag's mal ganz offen, das ist von den vier Büchern, die wir gelesen haben heute, das, was mich am meisten berührt hat und von dem ich finde, dass es am besten erzählt ist. Ich habe lang schon nichts mehr von Zweig gelesen und es hat mich wirklich umgehauen, wie grandios dieses Buch erzählt ist. Also bei weitem besser, finde ich, als die drei Bücher, über die wir zuvor gesprochen haben.
Zweig ist unser aller, mit dem sind wir groß geworden, oder das ist wie unsere Muttermilch, oder wir erkennen das wieder und denken, ach, wie schön Zweig noch. Das ist, oder das ist einfach
ein Auto. Aber geht Ihnen das auch so, dass Sie das Gefühl hatten, der schreibt wirklich von heute? Also ich meine, da sind ja ganze Passagen drin, die eins zu eins so in der Zeitung stehen könnten heute.
Vielleicht sind wir ein bisschen altmodisch, aber diese Lust an der Sprache, das ging mir auch so, gerade das, der Anfangsessay, ja, wo er beschreibt, das Wien, Arthur Schnitzlers, Hugo von Hofmannsthal, der da irgendwann auftaucht mit 14 und da quasi das literarische Leben rockt, das hat großen Spaß gemacht zu lesen.
Ja. Und es ist aber auch so klug, weil es eben nicht nur ein Eskapismus ist eines Flüchtlings, ja, in dieser Situation, 8 Jahre auf der Flucht, der nicht mehr kann und sich jetzt erinnert an das, was war, an dieses, an die Welt, die untergegangen ist, an seine Welt und von der er weiß, sie wird auch nie wieder so existieren können. Und trotzdem beschreibt er ja, was auch damals vielleicht nicht gesehen wurde, also die Schulbildung zum Beispiel, die verklemmte Moral der Belle Époque, also wie Wien besoffen war von seinen Künstlern, von Hofmannsthal, Schnitzler und er mit dem Mann, also wie sich die ganze Welt um die Kunst gedreht hat, das war eigentlich das, was...
Aber nur in Wien. Gibt ja so eine kleine Spitze gegen Berlin, dass das in Berlin ja anders gewesen
ja,
sei.
Ja, interessant ist er ja nach Salzburg gegangen. Ja, er hat sich ja selber dann auch entfernt, natürlich auch durch den Ersten Weltkrieg und so, aber das ist unglaublich faszinierend, das jetzt nochmal zu lesen. Wobei ich aber auch davor warnen würde, da Engführungen zu machen. Im New Yorker war jetzt gerade ein großer Essay, der die Trump-Wahl in eng geführt hat mit Zweigs Erinnerungsbuch. Davor würde ich warnen.
Das hat zwar, also da würde man ja Zweig auch Unrecht tun.
So
weil
ist es.
Er hat ja kein zukunftsprognostisches Buch schreiben so wollen. Obwohl, das fand ich immerhin erstaunlich, dass er 3 Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also als er sich umbrachte, sagte, der Krieg wird noch 3 Jahre dauern. Also eine gewisse Prognosefähigkeit hat er ja gehabt. Aber umgekehrt, wenn ich es heute lese, geht es mir so, als ob er mir meine Zeit erklärt. Mhm. Und vor allen Dingen auch erklärt, warum Europa nicht mehr funktioniert. Mhm. Weil der ganze Nationalismus, den wir heute wieder haben, das ist ja genau das Problem, an dem diese Zeit auch gelitten hat.
Ja. Aber würden Sie das so schwach sehen?
Naja,
also das finde ich jetzt wirklich... Also ich
Sie haben eben gejubelt bei Orhan Pamuk, der nun wirklich deutlich schwarz die Dinge sieht. Und da muss ich sagen, Orhan Pamuk, bei allem Respekt, das ist Literatur. Das hier ist reale Geschichte. Auch Literatur. Jedenfalls in der Beschreibung. Also soll ich da Optimist sein?
Naja, ich meine, glauben wir wirklich, dass Europa untergeht? Ich hoffe nicht. Aber gut, Hoffnung ist kein Glaube.
Naja, Juli C. sagt nein, wenn ihr euch endlich aufrafft.
Ja.
Pamuk sagt, ihr könnt eh nichts dran machen.
Ja gut,
die Mythen aber haben euch im Griff.
Das ist Europa, das ist Europa, das ist okay.
Und Zweig sagt, ja, seid wachsam, passt auf und dann macht was. Analysiert eure Zeit.
Naja, und er erzählt uns tatsächlich von einer Innigkeit, einer Gemeinsamkeit, einer kulturellen Gemeinsamkeit und auch, dass nur Europa gegen einen Krieg in Europa helfen kann. Also nur Europa steht für Europa.
Und darin war er ja auch außergewöhnlich, weil er ja ein Kosmopolit war, wie das nicht viele seiner Künstlerkollegen zu jener Zeit war. Der war ja ständig unterwegs. Der war nicht nur in Berlin, der war in Paris, der war in Bahrain, der war in Indien, in Amerika, der war in Südamerika. Und also galt ja als ein Genie der Freundschaft. Ja? Also der hat Freundschaft mit Romain Rolland gehabt. Die haben ja, also die beiden, wenn die beiden das Gründungsmanifest der Europäischen Union schreiben würden, ich glaube, dann gäbe es sowas wie Europaverdrossenheit nicht.
Er wäre, glaube ich, der Erste, der jedem 18-Jährigen ein Interrail-Ticket in die Hand geben würde.
Ja, definitiv.
So, sagen würde, reist.
Genau. Lernt Sprachen, reist, nutzt Erasmus-Stipendien.
Ja, genau, das ist absolut wahr. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, der zeigt auch Europa im Prinzip als die Leistung eines säkularen Judentums, ja, also als die geistige Leistung einer Schicht und eines Volkes, das darin in gewisser Weise auch das gelobte Land gefunden hat. Darum geht es ja. Und das es jetzt im Krieg verloren hat.
Können wir leider nicht mehr vertiefen, weil wir am Ende der Zeit sind. Die Welt von gestern fanden wir alle 4, glaube ich, grandios. Herzlichen Dank an das charmante, kluge und wie stets äußerst eloquente und belesene Trio. Danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und Mitdenken. Sie finden wie immer alle Informationen zur Sendung auf unserer Internetseite dreisat.de/Buchzeit. Und vielleicht denken Sie am Ende, naja, so richtig hell und positiv waren ja die Bücher jetzt nicht, die Sie da, was unsere politische Zukunft angeht, vorgestellt haben. Mag ja sein, aber Literatur dient ja nicht nur dazu, Weihnachten die nette weihnachtliche Wohlfühlblase zu erzeugen, sondern es geht, wie Stefan Zweig in einem dieser Kapitel wieder in der Welt schreibt, auch darum, unter dieser scheinbar beruhigten Oberfläche die gefährlichen Unterströmungen wahrzunehmen. Insofern können Romane auch ein Aufruf sein, erstens es anders zu machen und zweitens es besser zu machen. Und das ist möglich, und zwar nicht nur Weihnachten. In diesem Sinn, lesen Sie und leben Sie wohl. We'll be right back.